Herzlich willkommen zum Football Education Podcast mit euren Gastgebern Kjell und Nils.
Einen wunderschönen guten Tag zur Folge 37 unseres Football Education Podcasts. Sind wir 37 oder sind wir schon 38? 37, ne? Hallo Nils, wie geht's dir?
Das war ein sehr ungewohntes Intro von dir, sehr förmlich.
Sehr förmlich. Ja, ich muss zugeben, ich bin ein bisschen niedergeschlagen. Und zwar wurde geleakt und es ist wohl fast schon sicher, dass der Name von Washington feststeht und es sich wohl um die Washington Commons handeln wird. Und ich weiß noch nicht.
Also wie Commander, oder?
Ja,
was?
Genau. Und ich weiß noch nicht so recht, ob ich weinen oder lachen soll darüber oder ob sie vielleicht ja, in der XFL spielen werden dieses Jahr.
Ein Fan verloren. Schade, Leute.
Ja, also ein Name macht doch mehr mit einem, als man manchmal zugeben mag.
Ich bin gespannt.
Ich auch. Ich hoffe, es handelt sich nur um eine Finte und ein Fake und der richtige Name wird am 2.2. nochmal so richtig rausposaunt. Aber damit ich persönlich als Fan wäre damit so semi, also Stand jetzt. Also vielleicht muss ein bisschen Zeit ins Land gehen und man muss sich damit neu identifizieren, aber
hört Washington sich, Commons, ja, okay.
Hört sich nicht so sexy an. Wie geht es dir?
Ja, bisschen nasal.
Bisschen nasal. Ja, sind wir beide, glaube ich. Also von daher ist es eine sehr nasale Folge heute.
Ja, aber das ist schon okay, mir geht es trotzdem gut. Also ja. Es kann sein, dass ich ab und zu mal schniefen muss, aber
ja. Lassen wir drauf.
Alles alright.
Ja, da holen wir den Pegel ein bisschen hoch, damit wir es richtig schön genießen können. Und dann
ich habe immer schon mal geguckt hier. Ich suche eigentlich immer hier den Mute-Knopf, den Stummschaltknopf, ja. Aber irgendwie funktioniert der nicht so richtig.
Egal. Dafür haben wir die technische Abteilung. Die können sich damit auseinandersetzen. Hast du auch das Gefühl, dass wir letztes Wochenende das Wochenende schlechthin hatten? Mit den aufregendsten Spielen?
Ah, ich würde wahrscheinlich sagen, ja.
Es war toll, da war alles drin.
Ja, ich habe auch versucht, das immer mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Und ich sag mal, die Spiele waren halt häufig zum Ende hin halt spannend. Mhm. So, aber es gab natürlich auch Spiele, die einfach zwischendurch einfach langweilig waren. Mhm. So, deswegen, glaube ich, neigt man vielleicht schnell dazu zu sagen, das war das Beste, was man gesehen hat. Aber ich glaube nicht, dass es insgesamt die besten Spiele waren. Mhm. Also, da gehört irgendwie die ganze Zeit halt Feuer zu. Und jetzt als Beispiel, wenn du dir übernimmst, Buccaneers Rams, ja, am Ende ist es super spannend, aber es war zwei, drei Viertel halt ja. Langweilig. Ja. Also langweilig in der, ne? Also ja. Weißt du, was ich meine?
Ja. Die Frage ist ja, warum war es spannend? Am Ende ja nur, weil die Rams es spannend gemacht haben und nicht unbedingt, weil ja. Brady und die Buccaneers plötzlich über sich hinausgewachsen sind.
Ja.
Ja. Das Championship Game steht vor der Tür, da werden wir gleich kurz drüber sprechen. Ansonsten, was erwartet uns denn heute passend eigentlich zur Divisional Round für ein Thema?
Ja, wir müssen das jetzt ja aufgreifen, nachdem das eine Spiel sehr dramatisch zu Ende gegangen ist in Overtime und es Diskussionen entfacht hat, haben wir gedacht, das müssen wir direkt mal aufgreifen.
Ja.
Und beleuchten das mal ein bisschen, was die Overtime, also ja, wie soll man sagen, extra Spielzeit. Gibt's ja, glaube ich, gar keine deutsche Bezeichnung für. Überall heißt es ja Overtime, auch bei uns in den Sportarten.
Ja, ja.
Verlängerung.
Genau, so das
ist aber, ja. Ist ja, hat ja vielleicht einen anderen Charakter, aber
ja.
Ja, dass man da mal guckt, weil ja, es ja eigentlich so zwei Lager gab jetzt, ne? Ja, unfair, nicht unfair. Mhm. Und kann man mal so ein bisschen reinleuchten, was da Sache ist.
Genau. Und passend dazu haben wir in unserer Rubrik.
Was ist eigentlich?
Die Overtime. Also was versteckt sich dahinter? Und wie funktioniert die eigentlich? Wir wissen jetzt von
Überraschung.
Von den Bills und den Chiefs bedeutet ja eigentlich für den Laien vielleicht, okay, die erste Mannschaft hat den Ball, kommt in die Endzone, das Spiel ist zu Ende. Wäre vielleicht ein bisschen einfach, oder?
Ja, es erinnert mich ein wenig an das damalige Golden Goal.
Ja.
Wobei bei dem Golden Goal ja also die andere Mannschaft auch mal den Ball hatte. Deswegen müssen wir da auf jeden Fall noch mal drauf eingehen. Aber Overtime an sich bedeutet ja erstmal, dass das Spiel über die reguläre Zeit halt unentschieden geendet. Mhm. Und jetzt wird per Münzwurf entschieden, spielst du zuerst oder verteidigst du zuerst? Mhm. So, und wenn die Wahl getroffen ist, geht es eigentlich nach folgenden Kriterien. Wenn du nach dem ersten Ballbesitz einen Touchdown erzielt hast, man sagt ja Drive, wenn du nach dem ersten Drive einen Touchdown erzielt hast, dann hast du sofort gewonnen, ohne dass das andere Team nochmal ran darf.
Ja, das kann theoretisch 2 Sekunden dauern oder es könnte auch die volle Distanz dauern.
Ja. Es ist kein Touchdown, sondern vielleicht nur ein Field Goal. Das heißt, du machst 3 Punkte, hat das gegnerische Team die Chance, halt auch nochmal dran zu kommen und entweder mit einem Touchdown zu gewinnen, mit einem Field Goal auszugleichen oder halt eben vielleicht den Ball abzugeben und das war's. So, ne, dann hast du quasi diese Option. Ist es jetzt so, dass vielleicht beiden keine Punkte gelingt, weil sie beide aufgeben müssen, ja, geht es halt entsprechend weiter. Ne? Ja. Dann müssen wir halt erstmal gucken, wer macht zunächst Punkte. Und ich meine, es ist auch dann zu Ende, bis eine Mannschaft punktet.
Genau.
Also es ist dann halt vorbei, wenn dann viel Goal erzielt wird oder ein Touchdown, dann ist es halt egal, dann ist es halt durch.
Oder auch ein Safety.
So. Ja, genau. Korrekt.
Ja.
So. Und sollte es halt dazu kommen, dass es dann halt wieder unentschieden steht nach 15 Minuten, dann geht's halt weiter.
Ja.
Nochmal, nächste Verlängerung, nächste Overtime.
Wobei da gibt's ja die Besonderheit in der regulären Season.
Ja.
Da würde das Spiel dann unentschieden enden.
Ja, richtig.
Und jetzt sind wir aber in den Playoffs, deswegen ist es gerade auch so aktuell, muss natürlich eine Entscheidung her.
Richtig, ja, da hast du recht. Das ist so. Ja, in der Regular Season ist es dann nach 10 Minuten Overtime ist dann halt unentschieden. Deswegen gibt's ja manchmal auch so in den Bilanzen dann plötzlich irgendwie noch eine dritte Zahl, die da auftaucht.
Ja, ja. Ist es denn so, dass nach der ersten Overtime jetzt immer noch unentschieden steht, nochmal der Münzwurf entscheidet? Bei der zweiten Overtime? Oder wird das dann wie im ersten und zweiten Quarter der Ballbesitz
sein? Das ist eine interessante Frage.
Ja. Die schoss mir gerade so durch den Kopf. Ich bin mir nämlich auch nicht ganz sicher, ob das Spiel weiterläuft wie bisher. Ich weiß auch nicht, ob wir den Fall schon mal hatten tatsächlich. Weil so viele Playoff-Overtime-Spiele gab es ja insgesamt ja noch gar nicht.
Das, ja, da ist es richtig.
Ja.
Ich würde das mal kurz
recherchieren. Wir wissen recherchieren. Ja, Brady war, ich glaube, 1-2 Mal involviert in der Overtime und hatte immer als erstes den Ball. Und wenn Brady in der Crunch-Time, wie man so schön sagt, in der Zeit, wo es eng wird, den Ball bekommt, dann ist es halt schwer, dann nochmal gegen anzukommen. Und der führt, so wie die Chiefs das jetzt gemacht haben, eigentlich immer sicher nach Hause. So wie die Chiefs das ja auch geschafft haben.
Also hier steht der Kapitän, der den Münzwurf vor der ersten Overtime verloren hat, kann jetzt quasi aussuchen, ob er quasi erst den Ball haben möchte oder verteidigen.
Okay, dann wechselt da also das Wahlrecht.
Ja, korrekt. Und jetzt frage ich dich mal, ob du es weißt, wie viele Overtimes wird es denn geben?
Okay.
Wenn es immer unentschieden stehen würde.
Ich glaube, dass das wahrscheinlich ist die Zahl falsch. Ich glaube, dass es vielleicht 3 Overtimes sein könnten und danach der Münzwurf entscheidet, wer sich quasi als Sieger vom Platz.
Ja, der Ansatz war schon nahezu perfekt. Es sind tatsächlich 4.
Okay.
4 Overtime-Perioden, die gespielt werden, und dann ist der Münzwurf, der den Gewinner erklärt.
Ja. Krass. Also ich glaube, so weit will es keiner kommen lassen, oder? Dass er plötzlich die Münze entscheidet, wer da.
Ich würde es ja gerne mal mitnehmen.
Ja. Gab es den Fall schon mal? Steht das da zufällig bei?
Ja, gab's noch nicht. Ne? Also zumindest nicht nach der aktuellen Regel nicht.
Ja. Gut, ich glaube, damit ist die Overtime gut erklärt. Ich glaube, jeder kann damit was anfangen. Jetzt weiß jeder so ungefähr ein bisschen, die sich damit vielleicht noch nicht so auskennen, wie das Prozedere ist, was wichtig ist, welche Punkte zählen, welche Punkte entscheidend sind für den Sieg am Ende, so dass wir mit gutem Gewissen, wie ich finde, weitermachen können.
Rund um die Liga. Nachrichten und Gedanken.
Und wir haben immer noch dick stehen ins Playoff-Time. Das ist ja einfach das, wofür man am Ende ja auch diesen Football-Sport liebt. finde ich, diese heiße Phase, da wo es wirklich ins Eingemachte geht, wo Taktik noch eine ganz andere Gewichtigkeit plötzlich bekommt. Und man sich ja fragt, oh, ist diese Liga vielleicht manchmal vielleicht zu groß, weil du ja viel Spieler hast, die so ein bisschen im Sande verwehen und nicht so interessant sind, wenn man so die Spiele jetzt so anguckt, ne, wofür man auch vor dem Fernseher gerne auch sich die Nächte um die Ohren schlägt. Geht's ja auch manchmal so? Mhm.
Ja. Dieses Mal war es tatsächlich auch so, dass sie es, glaube ich, überall gelohnt hat.
Ja.
Also, ich habe jetzt bei dem, was war das denn? Ich glaube, bei dem Sonntagsspiel, bei dem späten, da habe ich dann da und bei dem, da habe ich nur noch das erste Viertel geguckt. Da klappen einem irgendwann die Augen zu, aber ich kann verstehen, dass Leute das halt auch voll durchziehen, so, ne? Das ist ja genial. Also, ich meine, was du da siehst. Aber deswegen habe ich ja den Game Pass, wo ich das in Ruhe dann immer noch mal schauen kann.
Und sogar.
Ja, kann man jetzt sagen, ist nicht das Gleiche, aber wenn du dir halt zum Beispiel nicht die Ergebnisse ziehst oder so, dann geht das auch total.
Ja, genau. Also selbst wenn man die Ergebnisse weiß, ist Football in der Wiederholung nochmal anzugucken, nochmal was anderes, weil abseits der Punkte viel, viel mehr passiert noch, was relevant sein könnte für den Football-Liebhaber. Anders, mir fällt es schwer beim Fußball, wenn wir kurz das Pendantstück dazu nehmen, in unserem Leben, wenn du da das Ergebnis weißt, es geht 2-1 aus und man weiß, wie Fußball so manchmal läuft, sich das Spiel nochmal 90 Minuten anzugucken, im Nachgang ist der manchmal ein bisschen doch eher eine Quälerei dann. Mhm. Hatten wir eigentlich schon mal eine Kicker-Folge?
Nee.
Müssten wir eigentlich, wenn wir uns das Wochenende angucken, mal für die neue Saison mal vornehmen, glaube ich, weil 3 der 4 Spiele wurden ja von den Kickern entschieden. Und auch das 4. Spiel hat ja mit dem Kicker eine große Bedeutung gehabt. Der hat sie ja in die Overtime gebracht. Es zeigt, wie wichtig der Kicker am Ende des Tages doch ist, oder?
Das haben die Packers noch nicht verstanden. Nee.
Aber was ist mit ihm los? Die ganze Saison ist ja.
Ja, das, ich wollte sagen, das ist ja das auch. Ja. Du baust da auch stark drauf, weil du die Position ja schon so lange inne hast. Ja, und dann gehst du ja auch nicht davon aus, dass es dann so nach hinten geht. Aber okay, das gehört halt auch zum Spiel.
Ja. Welches Spiel war die größte Überraschung für dich?
Tatsächlich San Francisco gegen Green Bay. Ja. Das hat den Tipp ordentlich verhagelt.
du hast ja Haus und Hof gesetzt, ne, habe ich gehört.
Ja, so ungefähr, ja. sonst war ich mir bei den anderen eigentlich irgendwie doch so, das war mein Gefühl dafür. Aber ja, das, wie es halt immer so ist, die Garantie hast du halt nicht. Nein. Und dann ist es so.
Ja. Aber hättest du die Statistik angeguckt, hättest du gewusst, dass Rodgers gegen die 49ers in den Playoffs noch nie gewonnen hat?
Ja, das sind halt immer so diese. Das sind halt immer so diese individuellen Duelle dann, die. Aber irgendwann sind solche Sachen eigentlich dafür bestimmt auch mal
gebrochen zu werden.
Ja. So ist es nämlich, ja.
Ich hab hier eine Frage stehen, die ein bisschen bissig ist vielleicht, wie ich finde, aber sind die Tage der alten Quarterbacks gezählt? Die alten, nicht nur vom Alter her, sondern auch die Spielweise, die sie vertreten?
Nö, die Spielweise glaube ich nicht.
Aha.
Also. So ein Quarterback, der so leitet und lenkt und liest und auch so in der Pocket halt präsent steht. Ich glaube, das ist schon nicht. Und das, ich glaube, es kommt natürlich auch ein bisschen mit dem Alter, dass du dich vielleicht nicht mehr so viel bewegen kannst, ne? Ja. Nicht so schnell.
Ja.
Aber tatsächlich sonst, würde ich schon sagen, also die Tage der Älteren sind gezählt. Ich glaube auch, dass die dann irgendwann sagen, jetzt kann man mal Platz schaffen. Jetzt war es ja gerade eben aktuell, dass Ben Roethlisberger sein Karriereende bekannt gegeben hat. Ja, und es ist halt so an sich ganz, ganz, ganz witzig auch, weil ich hatte nämlich was gefunden, wo steht, dass es das erste Mal seit 2003 ist, dass weder Tom Brady, Peyton Manning, Ben Roethlisberger oder Aaron Rodgers in einem Conference Championship Game spielen. Das muss ich mir vorstellen. Ja. Das sind einfach über 20 Jahre haben die es einfach so, oder nahezu 20 Jahre haben die es einfach dominiert.
Auch zu Recht. Also es waren ja wirklich alle 4 waren ja herausragende Quarterbacks. Und 2 davon sind es ja immer noch, wenn man so will.
Und es ist auch cool zu sehen, was halt kommt, weil wenn du mal guckst, so welches Alter die haben, ne? Also Mahomes, Allen, Justin Herbert war jetzt nicht in den Playoffs, aber der gehört ja genauso dazu und Joe Burrow, wer da nicht alles kommt. Ja, also das ist, genau, glaube ich, ein cooler Übergang, ja, für die ganzen Mannschaften.
Ja, ja, und ich, die neue Generation, die neuen Wilden, wie ich die so schön nenne manchmal, auf die können wir uns freuen. Also ich glaube nicht, dass wir uns, wenn jetzt Brady und Rodgers in Rente gehen sollten, jetzt vielleicht diese Saison, nächste Saison, dass wir uns da Sorgen machen müssen, dass das Spiel unattraktiver wird. Die stehen für eine ganz andere, richtig, Art von Football, auf die wir uns freuen können. Deswegen auch meine Frage, ob die Tage gezählt sind. Die Frage ist ja, was passiert mit den Packers, wenn Rodgers tatsächlich die Franchise verlässt? So, ne? Wir haben ja gehört, 40 Millionen über den Cap. Devonta Adams ist noch in Verhandlung, wenn man so schön will, wird Free Agent. Also da steht das ja nicht gerade auf Rosen gebettet, die Franchise im Moment. Meinst du, Rodgers tut sich das nochmal an?
Ich kann mir das vorstellen. Also sofern es für ihn was Attraktives gibt, sollte es dazu führen, dass er nicht irgendwo unterkommen kann, wo die Mannschaft halt auch um was spielt, dann lässt er das.
Ja. Sind die Bengals ein Schritt, also sind sie schon bereit für den letzten Schritt oder ist die O-Line das?
Wir haben es ja versucht, letzte Woche mal so ein bisschen aufzudecken. Ja. Du brauchst halt erstmal generell halt die Offense. So, da die ist da und dann halt in Verbindung mit der Defense. Und ich glaube, da sind die anderen Mannschaften alle halt ein Stückchen voraus. Deswegen würde ich halt sagen, dass das jetzt das war.
Ja, ich fürchte auch, dass die O-Line vielleicht zu schwach ist auch. Weil wenn man guckt, wie oft Burrow auf die Füße bekommt, ist es eigentlich ein Wunder, dass er sich noch nicht schwerer verletzt hat.
Ja. Oh, jetzt muss ich niesen. Ja, ich muss mal ein Stück weggehen. Du kannst gerne weiterreden.
Ich rede weiter. Als nächstes haben wir noch die 49ers gleich, wo natürlich die Frage ist, sind sie chancenlos gegen die Rams? Haben sie eine Chance? Und ist Garoppolo der Quarterback, der sie in den Super Bowl führen kann?
Ich meine, du hast ja schon gesagt, dass du die gerne da sehen würdest.
Ja.
Aber ich denke mir die ganze Zeit, nee, bleib weg damit. Ja, ich weiß nicht, ich mag die Franchise,
ja,
aber ich mag irgendwie das Spiel nicht so gerne.
Aha.
Also, ich kann es gar nicht richtig erklären, aber es wirkt mir immer so. Es ist natürlich auch in irgendeiner Form einfallsreich, ja, aber es wirkt mir irgendwie doch immer so mit dem Kopf durch die Wand, ja, und dann müssen wir doch mal gucken.
Ja.
Und am Ende des Tages bisher war da auch gar nicht so viel zu sehen offensiv.
Ja.
Also deswegen.
Ja, also würdest du das unterschreiben, wenn du sagst, wenn ich sage, Garoppolo ist vielleicht auch der Knackpunkt, um den nächsten Step zu machen?
Ja, für einen gewissen Bereich könnte das halt immer reichen. Das erinnert mich so auch an die Rams mit Jared Goff.
Mhm.
Aber da fehlt halt ein bisschen was. Und ich glaube auch, dass bei denen so ein bisschen die Offensivpower fehlt dadurch.
Ja.
Defensiv ist das schon okay. Aber da kann man so eine gleiche Statistik anbringen, nämlich dass die Rams immer ziemlich beschissen aussehen gegen die 49ers.
Zweimal verloren. Letzten sechs Spiele haben sie verloren. In dieser Saison zweimal verloren. Also Shanahan weiß, wo er anpacken muss.
Also ich hoffe tatsächlich darauf, dass die Rams gewinnen.
Also abschließend wollen wir natürlich unseren Super Bowl Prediction nochmal zum Besten geben. Und ich glaube, auf das Duell würden wir uns alle freuen. Von daher, also die Rams sind auch die Mannschaft der Stunde, würde ich sagen. So, auch wenn sie sich schwer getan haben gegen die Buccaneers, aber wenn du die ganze Saison so anschaust, spielen sie schon eine sehr starke Saison. Und
die haben auch alles in die Waagschale gelegt dafür, ne? Und jetzt
muss da was rauskommen. Und auch, ich würde es mir auch für Stafford tatsächlich wünschen, der ja mit den Detroit Lions nicht gerade rosige Zeiten hinter sich hat und aber ein super Quarterback einfach auch ist. Vielleicht nochmal den letzten Schritt. Der ist auch nicht mehr der Jüngste. Glaube ich, nochmal den letzten Schritt zu schaffen. Wären die Rams gegen die Chiefs? Ich glaube, gehst du mit mir mit, glaube ich, mit der Paarung?
Ist auch für mich so, ja.
Sind das die besten Teams auch der Saison?
Also nicht unbedingt.
Ist es ein vertretbares. Wen hättest du denn eher gesehen noch im Super Bowl?
Ich hätte immer so gesagt, wenn es jetzt die Packers, die Bills, zum Beispiel auch die Buccaneers gewesen wären, wäre es auch total okay gewesen.
Ja. Ja.
Ja.
Und welche sind deine besten Mannschaften? also aus der NFC und AFC, die du jetzt sagst, dass diese stehen jetzt über allen, so dass das wären deine Top-Favoriten gewesen? Wenn es dann die
Packers. Ja, schon so. Ja, 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 es wäre schon so, auch wie ich es gerade gesagt habe.
Ja. Also Packers Bills wäre für dich wahrscheinlich eher dann.
Ja, mir ist es das finde ich eigentlich, das finde ich egal. Also ich habe klar, man irgendwie auch noch Mannschaften, die man so ein bisschen favorisiert und verfolgt, stärker als vielleicht andere.
Ja.
Da gehören bei mir dann doch noch die Rams dazu.
Ja.
So, und das ist schon okay. Ja. Aber die Chiefs sind natürlich auch nicht ohne.
Ich glaube, da können wir uns auch
für die Bengals, glaube ich, tatsächlich ist das ein bisschen heftig in Arrowhead, in dem Stadion der Chiefs, ist, glaube ich, schon ein bisschen zu krass.
Ja, ich glaube, da muss viel zusammenkommen. Da muss, bei den Bengals muss alles funktionieren und Mahomes und Co., die müssen echt einen schlechten Tag, glaube ich, haben, damit sie da eine Chance haben. Ist so auch mein Gefühl. Die Rams mag ich persönlich überhaupt nicht. Ist eine Franchise, die total unattraktiv ist. Schöne Grüße an deinen Bruder. Nein, das wäre auf jeden Fall Leckerbissen, glaube ich, den Super Bowl zu sehen mit zwei Power-Offenses, mit einer super Defense, und die Chiefs haben ja auch keine schlechte Defense am Start. Ich glaube, das könnte sehr interessant werden. Gut, genug von den News. Wir wollen ja auch mal noch in die Folge gehen, die wir so für diese Woche vorbereitet haben.
Out of the Box.
Out of the Box. Heute wollen wir uns die Overtime noch mal genauer angucken. Wir haben da ja gerade schon drüber gesprochen. Und jetzt fragen wir uns, ist die Overtime fair?
Ja, ist eine sehr einfache Frage, vermeintlich. Aber ich glaube, du kannst das jetzt in beide Lager teilen. Jetzt war ja auch das zum Beispiel nach dem Spiel so, dass der General Manager der Bills, die jetzt unglücklicherweise aufgrund dieser Regel halt auch nicht mehr zum Zug gekommen sind in dem Spiel, gesagt hat, ne, da wollen sie auf jeden Fall noch mal gegengehen, so jetzt gegen die Regel. Aber sie selber haben wohl, glaube ich, 2019 oder 2018 halt gegen diese Änderung gestimmt.
Okay.
So, das wird natürlich irgendwie hochgebracht mit dem Motto, ey, ihr habt selber Schuld.
Ja.
Aber die Lager, die da hingehen, sind definitiv also ausgewogen. Das heißt, du hast sowohl Fürsprecher als auch Gegensprecher. Und ja, ich weiß nicht. Es wird immer kontrovers bleiben, wenn genau so eine Situation halt eintritt, die halt eingetreten ist.
Ja. Denn bei aller Kritik an diese Regel stand zwar die Offense ja auf dem Platz und hat den Drive ja zu Ende gebracht und das Spiel war zu Ende, aber im Gegenzug stand ja aber auch die Defense der jeweiligen Mannschaft auf dem Platz und hätte theoretisch gerade in der Phase den Drive auch verhindern können. Das lag ja ein Stück weit auch in deren Hand.
Mhm.
Es ist ja nicht.
Ja, mehr, ja.
Na, und wenn man sich so mal eine Statistik heranzieht, durchschnittliche NFL-Teams erzielen bei jedem vierten, fünften Drive einen Touchdown. Und selbst die Ravens, die 2019 eine High-Power-Offense hatten, brauchten etwas weniger als drei Drives pro Touchdown. Bedeutet, dass nicht jeder Drive zu einem Touchdown führt. Gerade nicht der erste Drive. Bedeutet, die Defense hatte wohl eine Chance, in der Overtime auf nacktem Papier das zu verhindern.
Ja, okay. Interessante Fakten auf jeden Fall. Ich meine, ich würde davon ausgehen, dass du sicherlich in deinem Matchplan irgendwie eine Idee dafür hast, das genau halt auf so eine Situation auszulegen. Also ich gehe davon aus, dass so eine Statistik ist, du brauchst du schaffst es erst bei jedem vierten oder fünften Drive einen Touchdown zu erzielen, dass sich das halt um normale Spielzeit handelt, so dass du immer wieder natürlich einen Plan dafür hast, dass du ganz normal abläufst, dass du auch nicht gehetzt wirst. Ja. So, aber dieses vermeintliche, es kommt auf das eine drauf an, da werden ja sicherlich sehr spezielle und vielleicht auch richtig gute Spielzüge und so die der Gegner vielleicht auch noch nicht so kennt, dann benutzt, damit du halt eben auch die Chance hast, möglichst erfolgreich zu sein. Also glaube ich auch so, dass die Situation halt eine andere wird. Mhm. Natürlich ist auch Nervosität höher und auch der Zugzwang und so, aber ja, ist halt schon echt ein Novum. Und du hast recht, die Defense kann sich da genauso gut drauf einstellen und versuchen, das zu stoppen.
Genau. Ja, und am Ende, wenn man so ein bisschen zynisch daran geht, kann man ja auch sagen, wenn man überlegt, wie oft statistisch gesehen, so das ergibt, wie du gerade schon sagtest, immer wieder über Realitäten und Gameplan und Momentum ist auch ganz oft ein Thema, warum dann der Drive so schnell zu Ende geführt wird, dass die Defense einfach unterdurchschnittlich performt haben in diesem Drive.
Ja, das kann man ja wahrscheinlich auch schon für das Spiel natürlich an sich sagen. Du hast zwar gute Offenses, aber in dem Spiel sind ja die Defenses jetzt auch nicht so zum Zug gekommen.
Ja.
Also, ja. Ne, dass viele Punkte spricht ja dafür, dass da auch ein bisschen Löcher im Käse waren.
Definitiv, genau. Und intuitiv ist es trotzdem einfach eine unfaire Sache, wenn die Overtime so beendet werden muss nach dem ersten Drive. Egal, ob die Defense die Chance hatte oder nicht.
Aber jetzt, ich habe hier gerade eine Nachricht gekriegt, dass der Defensive Coordinator von den Colts anscheinend der neue Head Coach der Chicago Bears wird.
Oh.
Ist doch geil. Matt Eberfluss.
Haben wir mit Frank Reich. Matt
Eberfluss.
Kennst du ihn schon?
Ehrlich gesagt relativ wenig.
Ja.
Ich kann mir auch von hier aber auch kaum irgendwie eine Meinung bilden dazu. Ich hätte mir aber trotzdem irgendwie nochmal den einen oder anderen da mehr gewünscht, zumindest zum Ausprobieren und Interviewen.
Ja.
Also bin gespannt, was das bedeutet.
Da werden wir in der neuen Saison wahrscheinlich nochmal zurückkommen.
Zwangsläufig, ne?
Bis 2000.
So. Genau, erzähl mal was zu den Overtime-Varianten.
Genau, bis 2010 galt noch eine ganz andere Regel, und zwar der Sudden Death. Sudden Death ist schon, wie der Name sagt, die Entscheidung wird sofort fallen. Und Thundes war, wer zuerst punktet, der gewinnt das Spiel. Einfach, kurz, und es gab eigentlich in der Regel immer einen Sieger. Die Regel war nicht ganz fair, natürlich, weil egal welche Punkte gezählt wurden, das Spiel beendete. Also konntest du ein Field Goal schießen, konntest einen Touchdown machen. Der erste Drive mit Punkten war sofort vorbei, beziehungsweise der folgende Drive, der zu Punkten führte, war dann auch vorbei. In 60% aller Fälle gewann dann das Team auch, der den ersten Drive hatte. Und das ist dann, merkt man schon, 60% ist mehr als 50%. Da ist ein Ungleichgewicht, und das ist nicht schön. Haben Sie gemerkt? Dann wurde 2010 für die Playoffs und 2012 für die Regular Season dann die aktuelle Regel angewandt, die wir schon erklärt haben in der Overtime. Sie war augenscheinlich fairer, definitiv, als die Sudden Death-Regel. Nur noch 53% der Teams sind dann auch tatsächlich nach dem ersten Drive als Sieger vom Platz gegangen. Was sich aber nur auf die Regular Season bezieht. Die Regel war trotzdem recht kompliziert, und es war fairer, aber immer noch nicht perfekt und noch nicht so catchy. Vergleich der Statistiken, insbesondere der Playoffs, da kannst du, glaube ich, was zu erzählen, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall ganz, ganz spannend. Wie du schon gesagt hast, 60%, das heißt, bisher in der regulären Saison, seit dem 2012er Zeitpunkt, gab es 163 Spiele mit Overtime. Beziehungsweise, das ist Quatsch, das geht noch weiter zurück. Es ging nicht nur bis 2012, sondern noch entsprechend weiter. Mhm. Und da war es so, man hat sich mal angeguckt, wie ist das eigentlich, wenn Teams halt immer zuerst halt den Münzwurf gewonnen haben. So, und bisher ist es so, dass da eine Bilanz existiert von 86 Siegen, also schon über die Hälfte, wie du gesagt hast, nämlich 52,8, 53%. Mhm. Dann wiederum 67 Unentschieden und nur 10 Niederlagen. Also bedeutet also, dass du eigentlich im Prinzip auch die Wahrscheinlichkeit, wenn du den Coin Toss gewinnst, ist zumindest höher, dass du halt nicht mit einer Niederlage aus dem Rennen gehst.
Ja.
So, das zumindest für die Spiele. Und ich glaube auch, dass es in der regulären Saison ja auch jetzt nicht so krass immer darauf ankommt, dass sie alles daran setzen. So, für die Playoffs wiederum, wir wissen, ja, wie so schön immer gesagt, win or go home. Mhm. Läuft es halt anders. Da gab es jetzt bisher erst 11 Spiele mit dieser Overtime-Regel. Und Mannschaften, die halt den Münzwurf gewonnen haben, haben bisher eine Bilanz von 10-1. Das heißt, 90,9% gewonnen. Nur die Saints haben damals 2018 im NFC Championship Game gegen die Rams verloren. Und das Interessante dabei war halt auch, dass nämlich 7 von 10 Mannschaften haben halt sofort über diesen Sudden Death, nämlich
ja.
wir erzielen im ersten Drive halt einen Touchdown, gewonnen. Also das, zumindest von der Statistik her, sieht das so aus, als wenn du halt einen riesen Vorteil hast, wenn du halt wirklich den Münzwurf gewinnst und als Erster und auch vielleicht als Einziger dran bist.
Ja, das ist schon krass. Und gerade wenn man sich die Playoffs so anschaut, ist das ein Ungleichgewicht, der einfach nicht sein darf. Gerade zu der Phase der Saison dann auch, ne?
Ja, also gerade wenn, es ist ja, gerade wenn du daran denkst, dass du die Möglichkeit haben willst, eigentlich, dass das ein fairer Wettbewerb ist. Mhm. Ja, und es immer mit irgendwelchen, mit bestimmten Regeln und Gleichgerechtigkeiten zugeht, aber du dann sagst, okay, anhand eines Münzwurfes entscheidest du zumindest schon mit der Wahrscheinlichkeit ein bisschen in die eine oder andere Richtung, ist das wahrscheinlich nicht der richtige Ansatz.
Die Frage ist, was für Möglichkeiten hätten wir dann, das Spiel fairer zu machen? Es gibt eine Möglichkeit, die Overtime einfach komplett auszuspielen, egal wie viele Punkte zwischenzeitlich fallen, also die vollen 15 Minuten, vollen 10 Minuten. Was würde denn dafür sprechen?
Na, sie ist ja super einfach, die Regel. Das heißt, ne, du spielst einfach natürlich die vollen 10 Minuten, könntest halt dafür sorgen, dass möglichst viel Zeit von der Uhr geht. Das, letztendlich kannst du dich ja so ein bisschen so verhalten, eigentlich wie auch in der normalen Spielzeit. Und vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob du schaffst, und tatsächlich, ja, wenn du ganz langsam und entspannt bist, schaffst du vielleicht den Ballbesitz über 10 Minuten zu strecken und könntest natürlich in letzter Sekunde gewinnen, wenn du willst. Mhm. Aber das schaffst du ja meistens nicht. Also insofern wäre es definitiv sehr wahrscheinlich, dass jede Mannschaft einmal einen Ballbesitz bekommt.
Aber das sind ja auch die einzigen Pros, die dafür sprechen würden, ne? Also es würde jetzt nicht mehr Attraktivität bedeuten, die würde sehr langatmig wirken, glaube ich, am Ende, weil, glaube ich, viel mehr auf Schlauchspiel gesetzt werden würde, wahrscheinlich.
Ja, und du möchtest ja auch irgendwann einfach, ich verstehe es ja auch, dass du für den Zuschauer eine gewisse Spannung herbeiführen möchtest.
Ja.
Und du hättest ja dann auch immer noch die Möglichkeit, wenn du sagst, okay, wir spielen halt bis zum Ende, dass du vielleicht am Ende dann wieder ein Unentschieden hast. Mhm. Ne? Die Wahrscheinlichkeit steigt ja auch noch im Vergleich zu irgendwer gewinnt. Mhm. Mit Erzielen von Punkten.
Dann gibt es einen Gedankengang Elfmeterschießen à la NFL, angelehnt an die ultimative Entscheidung, wie im Fußball ja auch. Und man könnte das wie ein Shootout angehen und verschiedene Varianten könnte man da ja auch anwenden. Man könnte sagen, jeder hat 5 Schuss vom Kicker an einem bestimmten Punkt, immer im Wechsel oder jeder schießt 5-mal, keine Ahnung wie. Oder die Entfernung wird immer größer und dadurch auch schwerer. Oder halt zu sagen, jedes Team hat 5 Versuche vielleicht als Two-Point-Conversion. Und wer am meisten erfolgreich absolviert hat, der gewinnt am Ende. Oder im Southern-Death-Modus, jeder Two-Point-Conversion und jeder angebrachte Pass bringt den Punkt. Wenn der eine oder andere das nicht schafft, dann ist das Spiel zu Ende. Was ich persönlich schade finden würde, dann würde ich schon ganz cool finden, dass man dann auf 5 gegen 5, also 5 Versuche gehen würde, dass man auch mal sich mal einen Fehlschuss oder einen Fehlwurf leisten könnte. Könntest du dich mit solchen Gedankenspielen anfreunden?
Ja, ich denke, dass ich es könnte, aber einfach eher aus dem Grund, dass wir das durch früher geprägte Sportarten einfach total kennen.
Ja.
Wie beim Fußball, dass du halt so eine Möglichkeiten hast. Es reizt halt insofern, dass du halt, wie du sagst, mehrere Möglichkeiten hast und es nicht irgendwie an einer Möglichkeit scheitert. Was aber auch seinen Reiz hat, dass du halt auf dem Punkt da sein musst. Mhm. Vielleicht kann man ja auch so eine Kombi machen nach dem Motto, so, du musst kicken und du musst irgendwie werfen und so, weißt du, so
ja.
total im Mix. Aber das zieht's wahrscheinlich auch alles total in die Länge.
Die XFL wird das ja ausprobieren, tatsächlich die Two-Point-Conversion in der neuen Saison. Ich weiß aber nicht genau, wie viele Versuche sie da haben. Ob es dann im Sudden-Death-Modus laufen wird, beziehungsweise jeder hat einen Versuch und der punktet hat das Spiel denn gewonnen oder ob es dann da auch mehrere Versuche gibt, um erfolgreich Erfolge zu erzielen. Ich sehe gerade, du guckst gerade nach.
Aber ich versuche das auf jeden Fall mal rauszufinden.
Ja, wäre auf jeden Fall interessant. Welche würdest du denn am attraktivsten finden? Würdest du den Kicker, der wahrscheinlich wie beim Fußball ja auch, da alleine stehen würde? Oder würdest du dann schon die Football-Variante mit der Two-Point-Conversion favorisieren?
Ich finde, es sollte schon auch ein bisschen an dem eigentlichen Spiel angelehnt sein. Mhm. Ja, weiß nicht, interessant wäre vielleicht auch nochmal so, dass du dann halt normal spielst und das andere, wie gesagt, noch irgendwie mit dranhängst oder jetzt ist es ja meistens schon echt so, dass es nach dem Touchdown vorbei ist, ne?
Ja.
Und vielleicht sollte man den Kick auch immer noch dazu machen. Ja. Oder halt eben die Zwei-Punkt-Versuch.
Die Sorge ist ja über die Verletzungsgefahr und jeder Drive, jeder Snap birgt ja das Risiko, sich wieder zu verletzen. Und das ist ja immer wieder Thema. Die Frage ist dann, wenn man sagt, okay, die Two-Point-Conversion spielen wir aus, das nicht ein bisschen zur Hand haben wie beim Flag Football, dass nur die Receiver mit der jeweiligen Defense steht, ohne Blocks zu setzen und dass es dann nur um den Pass geht, der ankommen muss.
Oder also hier steht zumindest, dass das tatsächlich 5 Runden sind in der XFL Overtime.
Ja.
Und jede Runde besteht aus einem offensiven Play pro Team.
Okay.
Und die Offensive startet an der gegnerischen 5-Yard-Linie und hat halt einen Versuch, in die Endzone zu kommen dann.
Ja, und dann wechselt der...
Und die spielen ja auch komplett durch so und wer am Ende halt am meisten Punkte hat, ist der Gewinner.
Perfekt.
Ist so ein bisschen wie im College, ne? Wenn du das dann nach mehreren Overtimes, glaube ich, nach 2 oder so nicht geschafft hast,
ja,
machst du ja quasi genau sowas auch mit.
Ja.
Nur nicht, dass du 5 Runden spielst, sondern wenn du es schaffst und der andere nicht, hast du gewonnen.
Aber ich finde diese Lösung am fairsten und am attraktivsten am Ende auch tatsächlich, weil du dir einfach auch 4 Versuche leisten kannst und nicht in der Schuld bist, alles immer sofort perfekt umzusetzen. Und das würde die Attraktivität, glaube ich, der Overtime immens steigern.
Ja, ich würde es auch interessant finden.
Genau. Da gibt es noch. Der geistert so in den Medien so ein bisschen rum auch. Ich glaube, in den Köpfen der NFL auch so ein bisschen die Variante von Ultimatumspiel, dass der Münzwurf entscheidet, wo der Startpunkt ist. Also der wirft eine Münze und entweder der Gewinner oder der Verlierer darf entscheiden, an welchem Startpunkt der Drive aus Sicht des Teams im Ballbesitz beginnt, zum Beispiel an der 15-Yard-Linie. Okay. Und der Verlierer aus Team 2 dann würde entscheiden, ob er starten will von dieser Position und versuchen, den Drive nach Hause zu bringen, oder ob er dann doch lieber in der Defense ist und dann lieber den Ballgewinn forciert und dann zu
starten. Das ist ja auch interessant.
Das würde natürlich ein bisschen Taktik mitbringen und ein bisschen Raffinesse zu gucken, gehe ich jetzt auf die Nummer sicher und begebe mich nach ganz hinten, um den Ball zu haben, weil wir sind gut drauf und können das weit tragen. Wobei man ja immer überlegen muss, wenn man an der 25-Yard-Linie startet, ist die Wahrscheinlichkeit, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, sehr gering, überhaupt einen Touchdown zu erzielen.
Das würde ich ja geil finden, wenn du dann sagen müsstest, beide Teams müssen gleichzeitig schon beide Entscheidungen treffen.
Genau. Also
Team 1 sagt zum Beispiel irgendwie so, ja, ich möchte zuerst starten.
Aha.
Und als Vorgabe, das muss ja nicht für dieselbe gelten, wir starten an 15 Yards.
Ja.
So, und das andere Team sagt auch zum Beispiel, ich möchte auch starten, aber 5 Yards.
Achso, eine Auktion dann.
Ja, sozusagen nicht wie eine Auktion, sondern beide sagen halt fest, was sie irgendwie gerne, mit was sie starten wollen. Und dann gibt es so eine Art Verfahren, welches Team kriegt ja zuerst den Ball und dann ist noch sozusagen aus welchen dieser beiden Entscheidungen werden die Yards halt rausgezogen. Weißt du, damit ja beide im Prinzip was in den Ring werfen müssen, aber auch du wohl überlegst und die Gefahr entsteht, dass du sowohl halt sehr hoch belohnt werden kannst, aber auch halt totales Risiko haben kannst, ne?
Aber da brauchst
du. Also müssen wir wahrscheinlich nochmal komplett durchdenken, so wie das geht, aber das finde ich ja
auf jeden Fall
ausgesprochen.
Auf jeden Fall brauchst du Captains, die was im Kopf haben und nicht.
Ja. Die, ja klar, du kannst natürlich dann irgendwie, ja, wir starten an der 50-Yard-Linie.
Ja, okay.
Und dann hast du das Glück, hast du das Glück und du bist auch noch dran oder so, weiß ich nicht, aber also 50 wird wahrscheinlich nie jemand sagen, aber.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
Jetzt ist ja die. Ja, ich meine, man kann es natürlich auch echt überlegen, so die European League of Football, die nimmt ja die klassische College-Regel.
Mhm. Die sagt halt,
beide Mannschaften bekommen auf jeden Fall einmal in Ballbesitz. Mhm. So, und ja, von da aus geht's dann weiter, ne? Und dann kommen halt ja, wenn das immer unentschieden steht und so. Also, das heißt ja quasi eigentlich, wenn du die erste Mannschaft scored, die zweite Mannschaft auch, geht's ja wieder weiter.
Ja. Aber gleich scored, so, ne? Also, es heißt ja nicht jetzt Touchdown, scored der andere macht ein Field Goal und dann ist es ja, geht's weiter, sondern es muss von der Punktzahl her immer gleich
sein. Ja, genau, immer gleich sein. Es muss immer auf Augenhöhe bleiben, ja.
Wenn du dir jetzt, bevor ich jetzt eine Frage stelle, wenn du jetzt die Wahl hättest zwischen der NFL-Overtime, der College-Overtime oder der XFL-probierenden 5-Versuchen-Overtime, welche würdest du denn favorisieren? Für dich persönlich jetzt. Was würdest du?
Also ich bin total angetan davon, halt, wie das wirklich im College gemacht wird. Aha. Mit sozusagen jede Mannschaft kommt einmal in Ballbesitz. So. Dann meinetwegen geht der Gewinner halt auch vom Platz oder halt eben nicht. Es geht unentschieden. Und meinetwegen, wenn es nach dem, lass es auch nach den beiden Drives halt unentschieden stehen, dann hätte ich Lust auf so eine Art Elfmeterschießen oder probieren. So. Da hat man zumindest einmal die Chance zu sagen, okay, du kannst dich voll auf die Offense konzentrieren und du kannst dich voll auf die Defense konzentrieren. Hat geklappt, hat nicht geklappt. Und wenn es unentschieden ist, so ungefähr, dann ja, lass uns doch einfach probieren mit Two-Point-Conversions.
Ja.
Ja. Aber dann gleich schon nach den ersten beiden Drives und nicht nach Zeit warten.
Da könnten wir eigentlich, bevor ich die Frage gleich stelle, einfach runterbrechen, wie unsere optimale Overtime aussehen würde. Würde sein, jeder bekommt einmal den Ball, jeder hat einmal die Chance im Spiel, Punkte zu erzielen. Klappt das nicht? Geht es in den 5 Versuchen, 2-Point-Conversion und es wird dort die Entscheidung gesucht.
Ja, zum Beispiel.
Hört sich für mich wie die optimale Overtime an.
Ja.
Ja. Also hast du Goodells Nummer noch oder die E-Mail-Adresse?
Ja, klar. Ja,
wir können das doch kurz machen. Nein, wir müssen doch nicht rumdoktoren. Sie sollen einmal Football Education hören und einmal fragen, wie haben die Lösung? Und das nicht zum ersten Mal.
Ja.
Jetzt ist die Frage, warum gibt es in der Regular Season überhaupt keinen Unentschieden? Warum haben sie so Angst davor, einfach einen Unentschieden gelten zu lassen? Weil dieser Sport, es ist ja anders als im Basketball oder auch Eishockey und was es da so für Sportarten gibt, ist doch ein Unentschieden in dieser Art und in diesem Sport gar nicht so schlimm.
Ich denke, dass das auch mit ein wenig mit der Vergangenheit zusammenhängt, nämlich dass damals ja sehr stark sich an den College-Regeln, wenn nicht sogar die gleichen College-Regeln benutzt wurden, auch in der NFL. Und dass man dann immer gesagt hat, er versucht sich halt ein bisschen zu differenzieren, dass man halt nicht College-Football ist. Und deswegen halt gesagt hat, wir müssen irgendwas anderes erfinden.
Ja.
So, und dann ist man halt auf irgendwelche Ideen gekommen, so ungefähr, ne? Und für mich wäre das auch total okay, dass es halt ein Unentschieden gibt. So. Weil es ist ja auch in gewisser Weise wird dein Team dafür belohnt, dass es am Ende halt nochmal einen Ausgleich geschafft hat. Vielleicht geht man auch dann so ein bisschen dahin und würde sagen, okay, das Team geht noch ein bisschen mehr Risiko und würde in der regulären Spielzeit auch auf Sieg gehen. Mhm. Weil vielleicht bist du ein bisschen zurückhaltend und sagst, ja, jetzt retten wir uns erstmal in die Overtime. Natürlich auch ist es auch immer cool, nochmal wieder ranzukommen und zu sagen, jetzt kriege ich die Overtime geschenkt und ich habe eine Chance, auch noch da zu gewinnen. Aber ich denke, das ist einfach immer im Sinne der Fans, ne, dass man möglichst lange halt das Spiel spannend halten will und deswegen macht man es halt genau so.
Ja.
Aber ich würde auch ein Unentschieden überhaupt nicht schlimm finden.
Ja. Die Frage ist ja, ist es wirklich für die Fans attraktiver, diese Overtime noch zu sehen, gerade in der Regular Season, wo man sagt, okay, jetzt ist es relativ egal, ob ich ein Unentschieden habe oder nicht. Oder würde das die Attraktivität steigern, wie du gerade schon sagtest, an der Endzone zu sein, um zu wissen, okay, mit einem Field Goal hätten wir das Unentschieden sicher, mit der Two-Point-Conversion könnten wir aber das Spiel gewinnen. Würdest du nicht denn vielleicht sogar denken, dass die Coaches sagen, okay, wir gehen jetzt auf die Two-Point-Conversion, was die Attraktivität ja definitiv die Spannung noch mal erhöhen würde?
Ja, das stimmt. Das wäre was. Aber vielleicht machen sie es jetzt ja genauso, dass sie sich das mal angucken, wie das wirkt. Ja. Und dann übernehmen sie das vielleicht.
Ich bin da wieder, mein Gedankengang ist wieder, weil sie sich ja immer wieder die Sorge über Verletzung ist ja immer Thema. Und jeder Snap, ne, hatte ich ja gerade schon gesagt, ist für die immer harte Arbeit. Und so könntest du wenigstens so ein bisschen wegen der Regular Season das ein bisschen entzerren. Nicht, dass es oft Unentschieden gibt. In der Regular Season schon häufiger als in den Playoffs, wie wir gehört haben. Aber damit könntest du ein bisschen entgegenwirken und den Spielern auch mal entgegenkommen.
Ja.
Spieler, bevor wir jetzt die Folge schließen mit unserem One and Only.
Ja.
Ihr könnt, wenn ihr auf Spotify hört, habt ihr jetzt die Möglichkeit, Podcasts auch zu bewerten. Und wir würden uns sehr freuen, wenn das geschehen würde. Wenn es euch gefällt, gerne mit 5 Sterne. Wenn es euch nicht gefällt, auch mit 5 Sterne, hätten wir auch nichts gegen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns bewerten würdet und wir ein bisschen hochpushen würden und bedanken uns für euer Zuhören und für alle, die sich fragen, wie lange läuft das jetzt eigentlich noch? Wir haben jetzt Ende Januar, wir haben jetzt noch 3 Folgen voller Brust, bevor Season 1 in die Pause geht und wir mit Season 2 zur neuen Saison wieder starten werden. Also wir haben auch diese Folge heute, dann kommt es eine Folge vor dem Super Bowl und eine Folge noch nach dem Super Bowl. Also ihr könnt euch noch auf genug Futter freuen. Aber dann gehen wir in unsere wohlverdiente Pause erstmal hinein. Und ich weiß nicht, freuen wir uns drauf? Sind wir traurig? Ein bisschen beides, oder?
Wir nehmen es, wie es kommt.
Wir nehmen es, wie es kommt. Das tut auch Tom Brady.
Ja, ich dachte, ne, wer weiß, ob wir ihn nochmal auf dem Feld wiedererleben. Suchen wir ihn aus. Und das, ich glaube, es natürlich wäre passend zu dem Thema. Er hat nämlich immer gesagt: Ich denke, beim Start des Spiels spielst du immer, um zu gewinnen. Und wenn du vielleicht spät im Spiel vorne liegst, fängst du an zu spielen, um nicht zu verlieren. Die wahren Wettkämpfer sind jedoch diejenigen, die immer auf Sieg spielen.
Danke, dass ihr den Football Education Podcast gehört habt. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter und Instagram unter fb-education und Football Education.